Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, unsere hiesige Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Geburt wurde am 18. Juli 1890 durch Bischof Leonhard von Basel-Lugano geweiht. Deshalb feiern wir heute anstelle des dadurch verdrängten Sonntages das Kirchweihfest. Eine Kirche wurde dann und dann geweiht. Das ist eine knappe Aktennotiz. Und wir haben oft kaum eine Vorstellung davon, was sich hinter diesen wenigen Worten verbirgt, was das bedeutete und was es weiterhin bedeutet, eine Kirche weihen. Und Bedeutung ist hier durchaus im doppelten Sinne gemeint. Also einmal die tiefere Bedeutung dieser sakramentalen Handlung einer Kirchweihe, dann aber auch welchen Aufwand die Kirchweihe selbst bedeutete und heute noch bedeutet, wenigstens da, wo eine Kirche im klassischen römischen Ritus geweiht wird. Liebe Gläubige, der Sinnverlust auf diesem Gebiet ist ja ernüchternd und erschreckend. Ich erspare mir hier die berühmte Skandalchronik, die uns von den Entsakralisierungsprogrammen der 60er und 70er Jahre führt, bis zum Beispiel zur jüngsten und erneuten Entweihung der Kathedrale zu St. Gallen durch eine dümmliche Ballettveranstaltung, Tanz in der Kathedrale oder auch jenem Geschehen in Einsiedeln, wo das große Welttheater wiederum von dem Atheisten und blasphemischen Provokateur Hürlimann selbstverständlich vom anwesenden Benediktinerkonvent mitgetragen inszeniert wird und die ehrwürdige Basilika dabei nicht nur als Kulisse benutzt wird, sondern auch selbst in dieses Spektakulum einbezogen ist. Was bedeutet eine Kirchenweihe? Ihr Sinn kann kurz beschrieben werden mit der Definition, sie ist eine Inbesitznahme dieses Raumes, dieses Ortes durch den allmächtigen Gott. Eine geweihte Kirche ist also herausgenommen aus allen übrigen profanen, rein diesseitigen Städten und für den heiligen Kult der Verehrung des einen wahren Gottes reserviert. Undenkbar, liebe Gläubige, dass Moses im Bundeszelt oder König Salomon in seiner ersten glücklichen Zeit im Tempel Gottes etwas auch nur in Betracht gezogen hätte, was nicht wirklich Gottesdienst ist. In die Reihe der Propheten, welche die Missbräuche im Heiligtum anprangern, stellt sich auch Jesus Christus selbst. Ja, er überbietet seine alttestamentlichen Vorgänger, indem er mit dem Strick in der Hand Tempelreinigung hält und zugleich ein Zeichen für den künftigen Tempel setzt, nämlich den Tempel seines Leibes, die Kirche des neuen und ewigen Bundes, Corpus Christi Mysticum. Reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Diese Worte des Herrn beziehen sich ja nach der Aussage des heiligen Apostels Johannes auf den Tempel seines Leibes, also auf Tod und Auferstehung, auf den Untergang des alten Heiligtums und die Errichtung des neuen Tempels. Eine geweihte Kirche, das ist die Stätte der Begegnung von Himmel und Erde. Das ist die Jakobsleiter des neuen Bundes, auf der nicht nur Engel auf- und niedersteigen, sondern der Gottessohn selbst nieder- und aufsteigt. Niedersteigt herab zu uns, um hier sein Pascha, sein Erlösungsopfer darzubringen, unterzutauchen in der Gestalt seines Todes und aufsteigt, nämlich in der Auferstehung und Himmelfahrt, die in der heiligen Liturgie Gegenwart wird. Aufsteigt zum Vater, um dort unser Vermittler zu sein und letztlich uns alle einmal mit sich hinaufzuziehen in dieses künftige Reich. Liebe Gläubige, was eine Kirchweihe bedeutet, das ist rasch skizziert und kann doch immer weiter vertieft werden. Länger braucht man da schon mit der Beschreibung darüber, wie eine solche Kirchweihe nach der klassischen römischen Liturgie vonstatten geht. Und da die wenigsten von uns die Gelegenheit hatten oder haben werden, eine solche Kirchweihe zu erleben, deshalb ist es wohl angemessen, einen knappen Abriss der Weihehandlung zu geben. Denn dadurch wird uns, liebe Gläubige, erst recht deutlich, wie kostbar, wie heilig der Christenheit ein Kirchengebäude ist. Auch wenn es bescheiden und in künstlerischer Hinsicht unterbemittelt wäre. Allein die Tatsache, dass dieser Raum in einem so hochfeierlichen, so aufwendigen, einem so heiligen Ritus die göttlichen Weihen empfangen hat, müsste uns schon in die Knie zwingen. Zuerst, liebe Gläubige, müssen wir Folgendes wissen. Im Altertum wurden die Kirchen zunächst über den Gräbern der Märtyrer errichtet. Und später auch dort, wo keine Märtyrer beerdigt waren, dann wurden allerdings Märtyrer-Reliquien dorthin gebracht und gleichsam symbolisch begraben, sodass jede katholische Kirche letztlich über einem Märtyrergrab erbaut ist. Insofern war die Kirchweihe zunächst eine Art Begräbnisfeier für den Märtyrer. Sie bestand aus einer Nachtwache, dann einer feierlichen Übertragung der Märtyrer-Reliquien oder Psalmen- und Hymnengesang. Dann schließlich wurden die Reliquien im Altar, dem Märtyrergrab, geborgen, um mit der Feier des eucharistischen Opfers daran die Weihe anzuschließen und abzuschließen. Aus dem syrischen Raum kam später noch eine Art Taufritus zu dieser Begräbnisfeier hinzu, bei dem nämlich der Altar feierlich mit Chrisam eingesalbt wurde und außerdem die ganze Kirche mit Weihwasser besprengt. Man kann sagen, der älteste Kirchweihritus ist eine Art Begräbnisfeier für die Märtyrerreliquien und eine Taufe des Raumes durch die Besprengung und durch die Salbung mit Chrisam. Später hat dann dieser einfache Grundritus eine solche Vielfalt von Hinzufügungen erhalten, die reich sind und geradezu vor Bedeutung bersten. Man könnte darüber ganze Exerzitien halten. Wir beschränken uns aber heute darauf, liebe Gläubige, den Bischof Leonhard vor 117 Jahren, also am 18. Juli 1890, ein wenig bei seinem Tun zu beobachten. Es ist der frühe Sommermorgen. Durch Psalmengesang werden wir darauf aufmerksam, dass sich etwas Großes abspielt. Dann erblicken wir eine Prozession, die vom gläubigen Volk an der verschlossenen Kirche sehnsüchtig erwartet wird. Eine Prozession, die in wertvoller Lade die Märtyrerreliquien trägt, welche für den Altar bestimmt sind. Und in dieser Prozession tritt auch der Nachfolger, der Apostel, der Bischof Leonhard von Basel. Zuvor wurde übrigens die ganze Nacht über bei den Reliquien Gebetsvigil, betende Wache, gehalten. Und nun wandert die Prozession zum Kirchenportal. Es wird die Allerheiligenlitanei feierlich gesungen, dann Wasser und Salz gesegnet. Anschließend schreitet der Bischof dreimal um dieses Gotteshaus und besprengt es unablässig dabei mit dem neu geweihten Wasser. Jetzt ist der große Augenblick gekommen, wo sich die Pforte unserer Kirche zum ersten Mal ganz offiziell öffnen soll. Der Bischof tritt zu ihr hin, klopft dreimal mit seinem Hirtenstab an die Tür, wie wir es vom Palmsonntag kennen, macht anschließend mit seinem bischöflichen Stab ein großes Kreuzzeichen über das Portal und endlich wird es geöffnet und er zieht mit der Zeremonie und auch mit dem Volk, das zu dem großen Anlass gekommen ist, in das zu weihende Gotteshaus ein, während die Märtyrerreliquien noch außerhalb der Kirche verbleiben. Was allein diese Vorbereitung, liebe Gläubige, schon dauert, für die meisten heutigen wäre das fast eine Zumutung. Aber jetzt beginnt die heilige Handlung erst richtig, und zwar in der Mitte der Kirche. Es wird der alte Heilig-Geist-Hymnus Veni Creator Spiritus, komm Schöpfer Geist gesungen, dann noch einmal die Allerheiligen-Litanei. Und dann eine ganz merkwürdige und, wenn wir sie tiefer betrachten, sehr ausdrucksstarke Handlung. Auf ein großes Aschenkreuz, das in der Mitte der Kirche ausgelegt ist, zeichnet der Bischof mit seinem Stab zuerst das griechische und dann das lateinische Alphabet. Alpha, Beta, Gamma, Delta bis zum Omega. Ja, was soll denn das bedeuten? Die Asche erinnert uns an Buße. Das Alphabet an die menschliche Sprache. Das Aschenkreuz, das in alle vier Himmelsrichtungen weist, erinnert an den Bußruf des Herrn: Kehret um, tut Buße, denn das Himmelreich hat sich genaht, jenen Ruf, mit dem sein öffentliches Wirken begann. Und so erinnert uns dieses Aschenkreuz daran, dass der Ruf des Herrn in alle Welt gegangen ist und dass er in allen Sprachen, symbolisch dargestellt durch die griechische und die lateinische, zu den Ohren der Menschen dringen soll. Es folgt die Vorbereitung der eigentlichen Altarweihe. Gott wird angerufen und es wird in hochfeierlicher Weise gregorianisches Wasser geweiht. Der Bischof geht erneut mit dem Hirtenstab an die Kirchentür und macht am oberen und am unteren Teil das Zeichen des Kreuzes, jetzt von innen. Die Kirche wird also gleichsam versiegelt, verriegelt. Und aufgrund dessen, liebe Gläubige, verstehen wir leichter, wie schwerwiegend es ist, dieses Siegel gleichsam zu erbrechen und die Kirche für irgendwelche profanen und sogar lästerlichen Zwecke zu missbrauchen, die letztlich das Kreuz unseres Herrn und Erlösers verhöhnen. Am feierlichsten ist dann die Altarweihe selbst. Es sind zu viele Einzelheiten, als dass man sie im Einzelnen durchgehen könnte. 5 Kreuze werden mit dem gregorianischen Wasser über den Altar gemacht. 7-mal wird er daraufhin noch einmal besprengt. Dann schreitet der Bischof durch die Kirche, um ihre Wände 3-mal mit dem heiligen Wasser zu besprengen. Auch der Kirchenboden wird vom Hochaltar bis zum Portal mit dem Wasser besprengt und von einer Seitenwand zur anderen. Wiederum die Form des Kreuzes und eine Erinnerung wohl an den Paradiesesstrom, der in alle 4 Himmelsrichtungen geht und der in dieser Kirche neu fließen soll. Jetzt nicht mehr der Strom des Paradieses am Anfang, sondern der Strom, der aus dem geöffneten Herzen unseres Erlösers fließt und der uns alle mit Gnade tränken soll. Nach einer Präfation und einer Bereitung des Mörtels für die Grablegung im Altar wird das übrig gebliebene gregorianische Wasser am Fuß des Altares ausgegossen. Und jetzt ist der Augenblick gekommen, wo die Märtyrerreliquien, die noch vor der Kirche warten, in feierlicher Prozession und unter Gesängen in die Kirche getragen werden. Auch der Augenblick für den Bischof, eine Ansprache zu halten. Noch einmal wird die Pforte der Kirche mit Chrysam gesalbt. Und dann der Altar an allen 4 Ecken, bis schließlich die Reliquien in der kleinen Vertiefung, die in der Mitte der Altarmensa, also des Tisches unseres Altars, ausgelassen ist, eingefügt werden und mit dem Mörtel geschlossen. Der Märtyrer hat sein Grab gefunden. Leider, liebe Gläubige, kann ich Ihre berechtigte Neugierde nicht erfüllen und befriedigen, um Ihnen zu sagen, welche Märtyrer in unserem Altar sind. Weder liegt mir ein Dokument vor, noch konnten meine Fragen an verschiedenen Stellen Licht hier hineinbringen. So haben wir augenblicklich wohl noch das Grab des unbekannten Märtyrers zu verehren. Ich gedenke aber, dass es möglich sein wird, das in der nächsten Zeit herauszubekommen. Denn dieser Märtyrer hat natürlich neben dem Kirchenpatron eine ganz besondere Bedeutung für uns alle, da wir das heilige Opfer immer auf seinem Grab darbringen. Ein Zeichen dafür, dass sich mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi auch unser Leiden und Sterben verbinden soll. So wie das dieses Märtyrers, der sozusagen mit Jesus Christus im Tode zusammengewachsen ist, um dann auch mit ihm in die Glorie des Himmels einzugehen. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der künftigen Christenheit. Und insofern verdanken wir alle irgendwie den Märtyrern, ob wir sie nun namentlich kennen oder nicht, unser übernatürliches Leben in Gott. Nachdem die Märtyrer-Reliquien ihren Platz gefunden haben, wird der Altar noch einmal zuerst mit Katechumenen und dann mit Chrysamöl gesalbt. Der ganze Altartisch. Welcher Aufwand, welche Verdoppelungen, ja Vervielfachungen könnte man naserümpfend mit gewissen Liturgikern der jüngeren Vergangenheit sagen. Aber, liebe Gläubige, gerade darin zeigt sich doch der Überschwang, die heilige Maßlosigkeit und Verschwendung der Kirche, die dabei jener Sünderin folgt, die den Herrn zu seinem Begräbnis voller Liebe gesalbt hat. Und jetzt werden auch die 12 Apostelleuchter und die Kreuze, die heute am Kirchweihtag in der Kirche entzündet sind, gesalbt. Und dreimal mit Weihrauch beräuchert. Diese 12 Apostelleuchter erinnern uns daran, dass wir zur Una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia gehören. Dass also unsere Kirche apostolisch ist, erbaut auf den Pfosten der 12 Apostel und dass sie damit auch dem Erbe dieser 12 Apostel bis ans Ende der Zeiten verpflichtet ist. Und nun eine der eindrucksvollsten Handlungen der ganzen Kirchweihe. Auf dem Altar werden 5 Weihrauchkerzen verbrannt. Bei einer festlichen Kirchweihe im südfranzösischen Kloster Le Barou konnte ich es erleben, wie die ganze Kirche so verdunkelt war nach diesem Weihrauchopfer, dass die Liturgie für etwa 20 bis 30 Minuten unterbrochen werden musste. Die Bedeutung liegt auf der Hand. Einmal erinnert uns dieser Rauch an die geheimnisvolle Wolke, die den Tempel erfüllte, nachdem er von Salomon erbaut und für Gott in Besitz genommen worden war. Die lichte Wolke, das Symbol der heiligen Gegenwart Gottes. Und dieser Rauch kommt aus den 5 Weihrauchkerzen, die an die 5 Wunden unseres Herrn und Erlösers erinnern, aus denen ja der liebliche Opferduft zum Himmel emporsteigt. Also, aus den Wunden Jesu kommt die Gegenwart und die Glorie und Gnade Gottes über uns alle. Das ist die Botschaft dieses großartigen liturgischen Aktes. Noch einmal, Veni Sancte Spiritus, komm, Heiliger Geist, dann stimmt der Bischof eine Präfation an und macht wiederum ein Chrysamkreuz, jetzt auf der vorderen Seite des Altares. Er salbt die Fugen des Altares und den Unterbau, sodass dieser heilige Gegenstand, auf dem wir das Opfer Christi darbringen, wirklich ganz und gar mit dem heiligen Salböl erfüllt ist. Jetzt sind nur noch die Kirchengegenstände zu weihen. Der Altar wird bereitet, das Altarkreuz aufgestellt, eine letzte Inzensierung des Altares und der Bischof Leonhard steigt vor 117 Jahren zum ersten Mal an diesen Altar unserer Kirche, um hier das heilige Opfer darzubringen, in dem sich Himmel und Erde begegnen, in dem dem ewigen Vater im Heiligen Geist durch seinen Sohn alle Ehre und Verherrlichung zukommt und der Strom der Gnade sich über uns ergießt ohne Maß. Im Augenblick der heiligen Wandlung ist einer der Diener damit beauftragt, das ewige Licht zu entzünden, das seither nicht mehr ausgehen soll, es sei denn im heiligen Triduum am Karfreitag, wo in dieser Kirche das ewige Licht für einige Zeit erloschen ist. Möge es nie wirklich erlöschen. Das gebe uns Gott, der diese Kirche mit seiner Gnade erfüllt hat. Welch eine Feier, welch eine Fülle, welche Aussagekraft, liebe Gläubige. Ja, und welch ein Raum, in dem wir hier sein dürfen. Dass wir doch dieser Geheimnisse immer würdig sein, immer würdiger werden mögen. Dass er bitte uns diejenige, die nicht nur die Patronin, sondern auch das Urbild dieser Kirche ist. Maria, die ganz rein ist, besprengt mit dem Wasser des Heils im ersten Moment, in deren Herzen sozusagen das Grab des Märtyrers aller Märtyrer ist, nämlich das Opfer Jesu Christi, das sie tief in sich verwahrt und die geheiligt ist durch seine Gegenwart, seine Gnade. Ja, allerseligste Jungfrau Maria, du schönstes aller Gotteshäuser, lehre uns, diese unsere heilige Stätte ehren und lieben. Amen.